Hallo und herzlich willkommen bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz-Podcast. Für alle Betroffenen mit oder ohne Handicap, die pflegen, unterstützen, forschen und möglich machen. Lasst uns miteinander alle Themen rund um die Demenz mehr in den Mittelpunkt bringen. Gemeinsam, verantwortungsvoll, aber auch voller Freude. Denn Demenz ist auch Leben, Demenz ist auch Liebe. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Ebbe im Kopf, dem ja wahrlich mehr als Demenz-Podcast. Und ich freue mich heute besonders, Nicole Lauscher bei mir zu Gast zu haben. Wir werden über das Thema Frauengesundheit und Prävention sprechen und sage an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen, Nicole.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, Nicole. Ich rolle gleich mal den Ball rüber. Wir reden über Frauen, wir reden über Frauengesundheit, wir reden über Prävention. Warum bist denn du die richtige Ansprechpartnerin, um darüber mit mir zu reden? Was machst du?
Ich bin von Haus aus Medizinjournalistin und Medizinwissenschaftlerin und beschäftige mich jetzt seit 2 Jahren extremer mit dem Thema Frauengesundheit. Ich habe seit 3 Jahren eine Agentur, die Vita Health Media. Und da haben wir uns das Thema Frauengesundheit auf die Fahne geschrieben, weil es halt einfach ein Thema ist, das extrem wichtig ist. Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich. Gleichzeitig ist es so, dass in der Medizin der Mann sehr, sehr, sehr lange als Norm galt. Jetzt hat man entdeckt, dass Frauen keine weiblichen Männer sind und dass es nicht alles so 1:1 übertragbar ist, was man da die ganzen Jahre gemacht hat. Und ja, nichtsdestotrotz stehen wir da immer noch am Anfang, weil es halt total viel Forschung halt einfach fehlt. Wir haben da total viel aufzuholen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch immer noch dieses Verständnis nicht so ganz da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Unternehmen ansprechen und sagen, hey Leute, das Thema Wechseljahre ist total wichtig für euch. Frauen in den Wechseljahren sind weniger leistungsfähig, die brauchen Unterstützung, damit sie halt wieder so arbeiten können, wie sie das eigentlich wollen. Die haben da ein paar Probleme, da müsste man halt als Arbeitgeber mal drauf zugehen. Dann sagen einige Arbeitgeber, ja, Wechseljahre, nee, das betrifft ja halt die Männer nicht. Wir wollen ja nur Sachen machen, die alle betreffen. Und das halte ich für absolut zu kurz gedacht. Und genau, und das ärgert mich. Und deswegen.
Nicole, vielen, vielen Dank mal für die einleitenden Worte. Jetzt hast du ja schon Pitch Deck gemacht, gerade mal von 2 Minuten, was ihr macht. Erzähl nochmal, ich muss nochmal zurückgehen bei deinem Einstieg. Du schreibst im Bereich Medizin, du bist Journalistin. Gib mir mal ein gutes Gefühl, wenn du die Bunte sagst. Was macht denn die Bunte oder was hast du da früher gemacht? Ich habe die Bunte tatsächlich als Blatt vor mir, sehr bunt, sehr viele Bilder und Geschichten, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle echt aus den Nägeln gesogen wurden.
Na, das würde ich jetzt hier sogar noch verneinen.
Okay, spannend.
Ja, wir haben natürlich auch immer geschaut, was die Konkurrenz macht, wo wir wirklich wussten, es ist aus den Nägeln gesogen. Also es ist wirklich beeindruckend, wenn man mal bei der Bunte in so einer Konferenz morgens ist, also es gab morgens und abends Konferenzen, wie informiert die Mitarbeitenden wirklich waren, die Kollegen. Also wenn du den Adelsexperten fragtest, ja hier kann es sein, dass die Königin von Schweden, keine Ahnung, Königin von Schweden jetzt nicht, Prinzessin irgendwie, schwanger ist, dann konnte er genau sagen, ja nein, sie war da auf dem Event und da hat sie das getrunken und da hat sie das, aber was halt ein Indiz sein könnte hier und da hat sie mal Erdnussbutter gegessen, das macht sie sonst nie. Also es ist wirklich erstaunlich, was da halt für ein Wissen war. Ich fand das alles sehr unterhaltsam, deswegen war ich auch relativ lange bei der Bunte, weil ich das einfach lustig fand. Was mich aber halt da angetrieben hat, ich war im Gesundheitsressort. Es gibt ein großes Gesundheitsressort in der Bunte. Es sind immer 8 Seiten. Und da gibt es wirklich fundierten Medizinjournalismus. Und da ist halt der Aufmacher. Also man hat eine Krankheit, über die man schreibt. Und dann sucht man sich halt irgendwelche Prominenten, die diese Krankheit haben. Und was ich total spannend fand, ist, dass man die Chance hat, wenn man die Bunte als Medium hat, dass man Leute erreicht, die sich nicht mit Absicht mit Gesundheit befasst hätten.
Okay, klasse. Nicht mit Gesundheit beschäftigen. Und jetzt spannen wir mal die Kurve zu deinem Einstieg vorne. Frauen in der Gesundheit, Frauen, die nicht gesehen werden. Und ich muss sagen, ich plumpste auch immer mehr rein wie ein Welpe durch ganz spannende Geschichten. Ich roll dir mal was rüber. Die männliche Versuchsmaus, was fällt dir dazu ein?
Die ist in erster Linie männlich und die ist natürlich einfacher zu betreuen, weil diese männliche Versuchsmaus hat keinen Zyklus und ist deswegen von den Wissenschaftlern häufig lieber genommen als die weibliche Versuchsmaus. Was aber, ich meine, das ist halt schon der Anfang des Problems. Ich habe schon in den Tierstudien keine Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern.
Wie kommt es denn, dass diese Ausgewogenheit, es wird hier nicht gewollt? Und ist es wirklich so, dass die Maus, die keinen Zyklus hat, einfacher zu betreuen ist dann? Oder ist es einfach so eine Männerdomäne, weil Männer sagen, das war schon immer so, deswegen lassen wir das so? Was ist dein Eindruck? Warum? Wir bewegen uns ja, was schön ist, aber warum bewegen wir uns so langsam im Kontext Medizin, Frau und Medizin und Frauengesundheit? Warum ist das immer noch so eine, ja, irgendwie doch Männerdomäne?
Also bei den Versuchstieren ist es tatsächlich so, dass ich natürlich, wenn ich ein Tier habe, was keinen Zyklus hat, dann sind das Variablen, die da einfach rausfallen. Das heißt, also ich gebe halt ein Medikament, ich gebe halt irgendwas rein in das Tier und das reagiert halt gleich. Und es reagiert jetzt nicht anders, weil es einen Eisprung hat. Also von daher ist es schon einfach einfacher. Und natürlich, wenn ich jetzt in eine Studienphase weitergehe oder zwei, wenn ich bei den Menschen ankomme, ist es natürlich so, dass ich auch Frauen natürlich schützen muss in dem Moment, wo sie halt möglicherweise schwanger sind. Das heißt, es ist schon mal auch natürlich aufwendig, wenn ich ein Studiendesign mache, dass ich halt die hundertprozentige Garantie habe, dass halt da gerade keine Frau schwanger ist. Das heißt, wenn ich als Frau in der Studie teilnehme, muss ich halt hormonell verhüten und muss gleichzeitig aber auch noch mit Kondomen oder sonst wie verhüten, damit halt auch einfach sicher ist, dass ich nicht zufällig schwanger werde und vielleicht das Ungeborene geschädigt wird. Also es ist sehr viel Schutz, was da der Wunsch ist. Aber es führt natürlich auch dazu, dass wenn ich halt in diesen Studien halt die Frauen halt noch nicht in dem Maße berücksichtige, wie das dann später der Fall ist, habe ich natürlich nachher, wenn ein Medikament zugelassen ist, in der großen Masse auf einmal das Problem, dass da ja vielleicht dann doch viele Frauen sind, bei denen ein Medikament anders wirkt, weil Frauen es anders verstoffwechseln oder halt das halt unter der Schwangerschaft was passiert, was nicht vorgesehen war. Ja, und das sind halt dann Risiken, die ich halt nicht ausschließen kann, auch nicht in Studien mit berücksichtige.
Wenn du das gerade ansprichst mit berücksichtigen und du hast vom Eisprung gesprochen, wenn ich jetzt ein Medikament als Arzt verschreibe oder als Ärztin man geht zur Apotheke, wo ist denn die Verpflichtung, darauf zu achten, dass das Medikament auch tatsächlich für Frauen geeignet ist? Es ist eigentlich schon der Arzt und die Ärztin und dann die Apothekerin und der Apotheker. Gucken die da drauf oder fühlt man sich da als Frau tatsächlich alleingelassen?
Sie sollten darauf gucken. Also die Ärzte müssen sich ja an feste Regeln halten. Und die Regeln sind dann natürlich so aufgesetzt, dass man Studien hatte, wo möglicherweise mehr Männer involviert waren als Frauen. Und das heißt aber, wenn ein Medikament einmal zugelassen ist, gibt es ja natürlich gewisse Richtlinien, an die sich die Ärzte halten, wenn sie dieses Medikament verschreiben. Und natürlich weiß man inzwischen bei einigen Medikamenten, dass sie halt bei Frauen halt anders wirken, dass sie stärker wirken. Und dann wird da auch gehandelt, aber es gibt halt die Leitlinien und an die halten sich die Ärzte.
Weißt du, ob es eine Liste gibt mit Medikamenten und Sachen, wo Frauen sich informieren können, weil das ja schon spannend ist? Ich hatte ein Gespräch und da wurde mir auch gesagt, man könnte Frauenleben retten, wenn die richtige Medizin verschrieben wird. Gibt es da was? Weißt du das?
Also ich bin mir sicher, dass auf jeden Fall immer der richtige Weg, wenn ich halt nochmal kritisch nachfrage und wenn ich auch in der Apotheke nachfrage, weil die Apothekerinnen und Apotheker sind da sehr gut geschult und wissen natürlich total Bescheid, wenn es um Wechselwirkungen und Nebenwirkungen geht. Ne? Auch zum Beispiel Frauen nehmen ja auch häufiger mehr Medikamente ein, also mehr unterschiedliche Medikamente als Männer das tun oder nehmen häufiger Nahrungsergänzungsmittel ein. Und auch da gibt es natürlich Wechselwirkungen und es ist immer total wichtig, das mit dem Apotheker oder der Apothekerin zu besprechen und mir da auch einen Plan geben zu lassen, was funktioniert und wo sollte ich vorsichtig sein.
Wenn du sagst, Frauen nehmen mehr Medikamente und mehr Nahrungsergänzungsmittel, wie kommt es?
Natürlich einmal ist es eine Altersgeschichte. Ne? Wenn Frauen älter werden, dann haben sie häufig mehr Krankheiten, für die sie Medikamente nehmen. Mhm. Dann gibt es natürlich so Krankheiten, die Frauen häufiger treffen als Männer. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln, glaube ich, ist es einfach da begründet, dass Frauen mehr für ihre Gesundheit tun wollen, als Männer das tun. Und auch der ganze Werbemarkt bei Nahrungsergänzungsmitteln ist ja schon sehr auf die Frau zugeschnitten. Und das funktioniert halt.
Frau ernährt sich gesund durch Nahrungsergänzungsmittel. Und lass mal eben auf dem Arbeitsplatz, ich muss mal so einen Switch machen. Also wie ist denn das? Hast du das Gefühl, dass auf Arbeitsplätzen auf die Bedürfnisse von Frauen eingegangen wird? Ob da schon Unterschiede wirklich gemacht wird, wenn wir jetzt das von die Wechseljahre gesagt. Gibt es Arbeitgeber aus deiner Erfahrung, die darauf Acht geben oder mehr Acht geben auch auf Frauen? Gibt es da Unterschiede oder ist es halt einfach, das ist mein Arbeitnehmer, meine Arbeitnehmerin?
Es gibt Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, Unternehmen, die den Fokus darauf gesetzt haben, dass es Frauen gibt und dass man Frauen anders zum Teil behandeln.
Jetzt muss ich gerade reingrätschen, das ist ganz süß. Ich sehe dich, ja, du lachst gerade, du schmunzelst. Warum schmunzelst du dann? Weil es so wenige sind, oder?
Nein, ich finde es auch schwierig. Ne? Es ist, wir wollen ja immer Gleichberechtigung, aber wir wollen halt keine Gleichheit. Die Frau ist halt nicht der Mann und der Mann hat halt keine Wechseljahre. Und wir sehen halt zum Beispiel bei Thematiken.
Ist das so? Also das jetzt mal, ich frage das als doofer Welpe. Also ich habe mal mit einer Ärztin gesprochen, die zu mir auch gesagt hat, Roger, du hast genauso deine Tage, deine Hormone spielen verrückt. Und du wirst im Alter auch in die Wechseljahre kommen. Deswegen weiß ich gar nicht, also ich habe kein medizinisches Feedback. Habe ich das nicht, die Wechseljahre? Warum kommen denn so viele Männer in die Midlife-Crisis? Da muss ich ja auch hormonell irgendwas bewegen, oder nicht?
Es tut sich was, aber nicht in dem Ausmaß, wie es bei Frauen der Fall ist. Und Männer kommen in die Andropause, aber das ist auch noch ein bisschen später.
Okay. Aha.
Und bei Frauen sind die Wechseljahre, das ist ja ein krasser Einschnitt, den man hat im Leben. Und es ist in einer Lebensphase, in der Frauen Kinder haben, wenn sie Kinder haben, die halt vielleicht jetzt gerade nicht mehr so betreuungsintensiv sind, wo Frauen im Job jetzt endlich wieder durchstarten wollen, wo dann vielleicht aber ja auch schon die Mutter der Frau oder der Vater oder Schwiegereltern erste Pflegeanzeichen haben, wo halt auch die Frau standardmäßig leider immer noch die Hauptansprechpartnerin ist. Ne? Also auch bei den Menschen, die zu Hause pflegen, 71% wird halt ja von Frauen geleistet. Und in dieser krassen Phase merken Frauen dann auf einmal, dass da was mit ihnen passiert. Und Wechseljahre sind ja nichts, wo ich halt schwitze und dann ist fertig. Also Wechseljahre, das sind ja auch, die Frauen haben Schlafstörungen, die haben Stimmungsschwankungen, die sind gereizt, die sind depressiv, die haben Angstzustände, Herzrasen kann ein Symptom sein, ja. Man hat stärkere Regelbeschwerden, man hat vermehrt Kopfschmerzen, man fühlt sich antriebslos, man hat Gelenkschmerzen. Sogar Frozen Shoulder kann ein Symptom der Wechseljahre sein. Also die Symptome sind halt extrem unterschiedlich. Und die Frauen stehen da und wissen nicht, wie kommt das jetzt auf einmal? Und es ist natürlich total beängstigend, wenn man nicht weiß, woher das kommt und dass das jetzt schon kommt, weil das ist halt auch ein Problem. Die Wechseljahre beginnen halt schon Anfang, Mitte 40, dass es sich so langsam entwickelt. Ich bin ja nicht heute, zack, stehe ich auf, ach, jetzt bin ich 52, jetzt bin ich in der Menopause. Da ist ja ganz viel vorher passiert und das muss ich halt wissen.
Ist es ein Tabuthema, dass sich Frauen damit vielleicht im Vorfeld auch nicht so auseinandersetzen oder gibt es keine professionellen Stellen, wo man auch darüber redet, der Arzt oder ich weiß es nicht. Ist es ein Tabuthema noch?
Es ist auf jeden Fall ein Tabuthema, weil es ist ja einfach nicht sexy.
Mhm, okay.
Und natürlich bin ich als Frau nicht wild darauf, zu meinem Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, boah, ich bin heute voll unkonzentriert, ich habe total schlecht geschlafen. Ne, dann sagt der Arbeitgeber, je nachdem, was es für ein Mensch ist, sagt ja nicht, ah, dann helfe ich dir mal, sondern dann ne, das ist ja nichts, womit man sich schmückt. Das ist ja nichts, wo ich jetzt in erster Linie rausgehe und sage, es ist jetzt alles viel toller, sondern es ist ja sehr viel, was halt nicht toller ist. Und deswegen ist es was, wo man natürlich nicht gerne drüber spricht. Und was auch ist, die Beratung ist halt schlecht zum Thema. Also es ist auch nicht so, dass alle Bescheid wissen und nur die dumme Frau nicht, die sich nicht informiert hat, sondern es ist so, dass auch im Medizinstudium, im Grundstudium, die Wechseljahre einfach nicht vorkommen. Das heißt, es kann sein,
dass ich bei meinem,
genau. Das heißt, ich gehe zu meinem Allgemeinmediziner und sage, oh, mir geht's jetzt voll nicht gut, ich bin total unkonzentriert und ich habe irgendwie Angst und mir geht's psychisch nicht gut. dann kriegen halt sehr viele Frauen Psychopharmaka verschrieben, anstatt dass man mal den Hormonstatus irgendwie checkt und denkt, ha, könnten die Wechseljahre sein. Oder Frauen, die halt nicht schlafen können, bekommen halt Schlafmittel, die auch wieder krasse Nebenwirkungen haben, anstatt dass man einfach mal vielleicht guckt, könnten ja die Wechseljahre sein. Also es sind nicht die Frauen, die nicht genug wissen, es sind auch die Ärzte, die nicht genug wissen und natürlich das komplette Umfeld. Und dann ist es halt ein Thema, über das halt ungern gesprochen wird.
Ich komme wieder mit der männlichen weißen Maus. Also wenn ich mich mit den Themen auch im Medizinstudium bei Medizintests nicht beschäftige, dann habe ich auch auf solche Fragen letztendlich keine Antworten. Ich versuche die ganze Zeit eine Kurve zu kriegen zu unserem Demenzthema, lasse ich jetzt aber einfach, weil ich es total spannend finde, wie wir so gerade reden. Weil ich habe auch tatsächlich, ich glaube, wir Männer, und ich verallgemeiner das jetzt einfach, weil ich ein alter weißer Mann bin, beschäftigen wir uns zu wenig mit den Themen und oder beschäftigen wir uns erst damit und dann auch nur vielleicht die Spitze des Eisberges, wenn es unsere Partnerin hat? Und dann wissen wir auch nicht, wie man damit umgehen muss? Oder wo siehst du die Verantwortung auch bei uns? Ist das so ein gesellschaftliches Tabuthema auch? Eigentlich müssten wir Männer vielleicht auch uns mit dem Thema auseinandersetzen, oder? Gibt es jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Firmen, die halt sogenannte Wechseljahresbeauftragte etablieren. Das sind dann halt Menschen, die halt da Ansprechpartner sind. Und das können Männer als auch Frauen sein.
Okay.
Und natürlich ist es ein sensibles Thema. Und ich würde jetzt nicht raten, dass ich auf jede Frau ab 40 zugehe und sage, also als Mann,
nein,
und sage,
mhm,
hey Schätzchen, wenn du mal Schwierigkeiten hast, kommst du zu mir. Aber ich muss halt einfach die Sensibilität haben und wissen, dass das halt so ist und dass da halt die Frauen nicht für können und dass sie auch keinen Bock drauf haben.
Mhm.
Dass es aber einfach so ist in der Biologie und dass ich diese Frauen dann unterstützen muss.
Unterstützung finde ich jetzt ganz spannend als Überleitung. Also was können denn aus deiner Erfahrung, du hast gerade vom Berater oder Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin in der Menophase gesprochen. Welche Unternehmen sind es? Und das ist marginal, oder? Dass da schon was passiert.
Das ist marginal, aber Vodafone zum Beispiel ist halt da ganz vorne dabei. Es sind unterschiedlichste Firmen. Es gibt auch eine große Studie von der Professor Rummler aus Berlin, die halt wirklich mal geschaut hat, was haben Frauen da, ne? Was beeinträchtigt die im Job? Und das war halt körperliche und geistige Erschöpfung, waren 78%, die sagten, das ist ihr Thema. Schlafstörungen hatten 65%, 53% sagten, dass sie gereizt sind eher. Depressive Verstimmungen hatten 46%, dann gab es nur Hitzewallung und Schwitzen, Gelenkbeschwerden, Migräne war da noch 28%. Also das sind halt alles Sachen, die da eine Rolle spielen. Und 62% der Frauen, die Wechseljahresbeschwerden haben, sagen auch, diese Symptome beeinträchtigen meine Arbeit. Und das heißt, es macht ja schon Sinn, irgendwas zu tun. Und es gibt in Deutschland halt jetzt diese Studie aus Berlin. Sonst ist hier noch relativ wenig gemacht. Es gibt in USA und in England Studien. Da gibt es zum Beispiel von der Mayo-Klinik eine Studie, die sagen, dass die amerikanische Wirtschaft, die US-amerikanische, jedes Jahr 1,8 Milliarden US-Dollar verliert, allein durch den Ausfall von Arbeitsstunden aufgrund von Wechseljahresbeschwerden. Und das sind halt ja, das ist ein Wirtschaftsfaktor.
Wenn wir diesen Wirtschaftsstandort oder diesen Wirtschaftsfaktor mal nehmen und versuchen, Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen zu sensibilisieren, wie können denn Unternehmen eine geschlechtssensible Gesundheitsförderung implementieren? Ich glaube, da muss man zum Teil echt Mauern einreißen, oder?
Total. Ich glaube, wenn ich jetzt die Frau habe und dann werden ja erst schon Frauen nicht gerne eingestellt, weil dann könnten sie schwanger werden. Dann ist das jetzt, dann haben sie ihre Menstruation, dann sind sie deswegen nicht und jetzt haben sie dann auch noch die Wechseljahre. Ich kann schon, ne, das ist jetzt nichts, wo man denkt, wow, super. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Wirtschaft halt auf die Frauen einfach nicht verzichten kann. Wir haben Fachkräftemangel. Und haben vor allem ja auch in den Berufen, wo hauptsächlich Frauen arbeiten, den extremen Fachkräftemangel. Und dann muss ich halt diese Frauen unterstützen. Also ein Viertel der Befragten mit Wechseljahressymptomen haben schon Arbeitsstunden reduziert wegen dieser Wechseljahre. 10% der Frauen wollen früher in Rente gehen wegen der Wechseljahre. 10%.
Okay. Ne,
das sind Riesenzahlen. Es sind wirklich viele Frauen. 20% haben die Stelle gewechselt.
Ganz kurz, Nicole, wenn du das sagst, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, die Stelle gewechselt. Stelle gewechselt, weil alleine, oder? Weil man nicht gesehen wird in dem Moment, das, was mit mir passiert und ich fühle mich nicht gut und der Job verändert sich nicht. Also die Frauen werden alleine gelassen an den Stellen und gehen dann lieber.
Ja, oder sie wechseln halt in eine Stelle, wo sie weniger Verantwortung haben. Frauen wollen dann keine Führungsverantwortung mehr übernehmen, weil sie halt so das Gefühl haben, krass, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich traue mir das nicht zu. Ja, und da sind wir wieder bei dem psychischen Problem, dass halt auch viele Frauen dann Ängste entwickeln und so.
Mhm.
Und da muss ich halt einfach unterstützen und muss halt einfach als Arbeitgeber ja halt den Frauen ein Coaching geben. Ich muss die ja nicht alleine lassen. Oder es gibt ja, es ist nichts, was für alle Berufe immer gleich gilt, aber es gibt ja total viele Berufe, wo man sagen kann, hey, du kannst halt auch mal eine Stunde später anfangen. Wenn du jetzt schlecht geschlafen hast, arbeitest du halt nicht morgens von 8 an, sondern fängst halt erst um 11 an und arbeitest dafür abends halt ein bisschen länger. Ne, man kann ja flexible Arbeitszeitmodelle machen. Man kann den Betriebsarzt schulen zum Thema Wechseljahre, dass er halt da die Frauen besser betreut. Ich kann Gruppen bilden, wo Frauen in dieser Altersgruppe halt sich austauschen können, wo sie ihre Erfahrungen austauschen können. Ich kann so banale Sachen machen wie gucken, dass es ein Fenster gibt, das die Frau öffnen kann. Ich kann einen Ventilator hinstellen.
Ja, wenn ich, eigentlich. Mhm.
Ja, oder ne, jeder Mann, der Rückenschmerzen hat, geht halt hin und sagt, ich habe Rückenschmerzen. Ja, hier kriegst du einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Oh, ich habe eine Maushand. Ja, hier kriegst du ein ergonomisches Mauspad. Ja, das haben beide Geschlechter. Das sind Sachen, die sind okay. Auch psychische Gesundheit ist inzwischen ein Thema, wo jeder sagen kann, da geht's mir nicht gut.
Na klar,
und dann kriegt man Hilfe. Und bei den Wechseljahren gibt es so viele einfache Möglichkeiten. Und die werden einfach nicht genutzt. Oder halt auch Arbeitskleidung. Ich meine, wenn ich jetzt nicht so privilegiert bin und den Tag an meinem Schreibtisch sitzen kann und um 10 Uhr anfangen kann und das Fenster habe, was ich offen habe, dann habe ich vielleicht irgendeinen Job, der halt einfach körperlich anstrengend ist, wo es einmal ja schon doof ist, wenn ich schwitze und mich anstrenge. Aber wenn ich dann auch irgendeinen Synthetikfummel anziehen muss, weil der Arbeitgeber vorschreibt, dass das jetzt meine Berufskleidung ist oder was, wo man riesige Schweißflecken unter den Armen sieht, ja, das ist doch schrecklich. Also ich meine, musst du dir mal vorstellen, du bist eine Frau, dir geht es gerade nicht gut, du merkst, du kriegst hier so eine Hitze.
Wird's nicht besser, ja.
Und du schwitzt ohne Ende und alle sehen es. Und du hast da die Flecken und es ist schrecklich.
Mhm.
Oder ne, dann Sanitäranlagen. Wo ist das Waschbecken? Wenn ich im Frauenklo reinkomme, ist ganz vorne das Waschbecken. Alle müssen an mir vorbeigehen und wenn aus dem Flur sehe ich das Waschbecken. Ja, wenn ich da gerade mich waschen muss, weil ich halt gerade eine Hitzewallung hatte, und stehe da halt im BH und wasche mich und dann geht halt die Tür auf, es kommt jemand rein und mein Chef läuft gerade zufällig draußen am Gang vorbei, dann ist mir das unangenehm. Und das kann man ja natürlich einfach verändern, wenn ich sage, okay, ich habe ein Waschbecken mit Sichtschutz. Also es gibt total viele kleine Sachen, die man machen kann, wenn man sensibel ist, auf die man eingehen kann.
Nicole, haben wir uns in der Gesellschaft verändert? Ich fange mal anders an. Wir waren früher eine große Clique. Da waren junge Mädels, junge Erwachsene dabei und wir waren viel auf Konzerten. Wir waren in Zelten zusammen und wenn die Maren und die Tanja ihre Tage hatten, haben die geschrien, hast du einen Tampon dabei? Ich habe meine Tage, so zum Beispiel. Das war früher normal bei uns in der Clique. Heute, wenn ich auf Geburtstagen bin und Frauen haben ihre Tage, ist das ein hochrotes, komplexes Thema, jemanden zu fragen, hast du einen Tampon dabei? Was will ich damit sagen? Ist das Thema Frauenkörper, haben wir das schon mal anders gelebt auch? Hätten wir eine andere Verantwortung von klein auf, das irgendwie anders in die Gesellschaft zu bringen? Weil es ist ja jetzt, ob ich meine ersten Tage habe oder jetzt, ich weiß nicht, ob ich das zu banal sage, tritt mir ans Schienbein bitte, oder meine letzten, das betrifft ja immer mich. Und es ist ja normal. Warum ist das alles nicht mehr so normal? Oder war es früher gar nicht normaler, wie ich es so empfunden habe in der Clique?
Ich glaube, es ist eine Klickenfrage auf jeden Fall. Und es ist natürlich, am Anfang ist es ja auch irre cool. Ne? Da hat man ja, keine Ahnung, wir hatten auch vorne unsere Schlampermäppchen und da hatte man dann halt seine Pillenpackung und seine Tampons drin, damit auch jeder sah, dass man da fett menstruierte und, ne, und auch schon Sex hatte oder wenigstens drüber nachdachte. Ja, das war ja irgendwie cool. Aber ich meine, das ist halt pubertär. Das hört halt irgendwann auf.
Okay.
Und dann gibt es natürlich Frauen, die offen drüber reden. Und ich habe den Eindruck, dass es halt auch wieder mehr kommt. Dass die jüngeren Generationen da deutlich offener sind und die halt auch nicht mehr bereit sind, zu sagen, oh, ich muss das jetzt da irgendwie verstecken. Ne? Aber alleine, wenn ich denke, ich bin so ein 90er-Jahre-Kind, ja, da hat man den Tampon und der nimmt die Tage da auf, wo sie passieren. Und dann ist da die, dann steckt die Frau das Ding in die Hand und versteckt den Tampon. Oder man hat diese blaue Flüssigkeit, die bei Always da reinkommen. Ne? Und es ist ja jetzt seit 2023, haben die halt bemerkt bei Always, boah, ist eigentlich krass, Menstruationsblut ist gar nicht blau, das ist rot.
Gibt es so eine Werbung noch? Ich weiß gar nicht, ist das...
Das gibt es noch. Okay. Inzwischen ist es eine Frau, die nicht dieses Normgewicht hat. Ja, die hat keine Größe 34. Und es ist eine Schlittschuhläuferin und die sagt, dass sie auch, wenn sie ihre Tage hat, vernünftig Schlittschuh laufen möchte. Und deswegen hat sie halt ihre Binde und da kommt dann das rote Blut rein. Doch, das gibt es, aber das ist halt jetzt neu, dass man so body positive ist und sich dazu bekennt.
Du... Trotz aller Veränderungen, so was mache ich als Roger, also Überforderung. Also ich bin, glaube ich, überhaupt kein Kind von Traurigkeit und ich spreche alles, über alles. Mich hat das überrannt, bei uns im Freundeskreis kam auf einmal das Thema Menstruationstassen und auf dem Festle das Ausschütteln. Und ich muss darüber lachen, habe gesagt, manche Dinge will ich als Mann vielleicht gar nicht hören. Bin ich zu prüde oder muss ich da einfach drüber stehen oder dann auch ins Gespräch gehen?
Ich weiß nicht, ob man ins Gespräch gehen muss, aber... Man muss es halt einfach wahrnehmen, ne? Okay. Es ist halt so und es gehört halt dazu. Und ich verstehe auch, dass man da nicht vielleicht Bock hat, keine Ahnung, seine Menstruationstasse zu waschen in der Toilette. Wenn da halt, ne, in der öffentlichen Toilette oder im Büro, wenn da halt alle rein und raus gehen. Aber es ist ein Thema und ich finde sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, wenn da Frauen drüber sprechen. Und ich finde auch sehr, sehr wichtig, wenn es manchmal ein bisschen drüber ist, weil das muss es halt. Es muss sich halt ja, es muss irgendwann in eine Balance kommen. Und wenn man von nichts kommt, dann kommt man nicht in eine Balance mit, es ist okay und es ist kommod, sondern dann muss man halt erstmal gut drüber sein, damit es sich halt einruckeln kann. Und damit es halt auch der letzte Honk begriffen hat, dass Frauen ihre Tage haben und dass es nicht immer geil ist.
Der letzte Honk, das nehme ich jetzt mal mit als Wort. Also ich sag mal hier als vorletzter Honk, vielen, vielen Dank. Mega Gespräch. Ich fand es super spannend, was du erzählt hast. Nicole, ich würde dich tatsächlich auch nochmal zu einem zweiten Podcast einladen. Da würde ich gerne mal ein bisschen mehr ins Thema Demenz eintauchen. Ich glaube, das war heute ganz spannend, einfach mal ja allgemein über das Thema Frauen und Frauengesundheit zu sprechen.
Was ich schon mal sagen kann, das ist, dass Frauen und Wechseljahre und Demenz, es gibt einen Zusammenhang, dass Frauen, die sehr, sehr früh in die Wechseljahre kommen, auch häufiger ein Risiko für eine Demenz haben. Also das hängt auch zusammen. Und natürlich Geschlechtshormone und Gedächtnis ist natürlich auch ein krasses Zusammenspiel, aber auch wieder was viel, viel, viel zu wenig erforscht ist.
Das lasse ich jetzt mal so stehen, das nehme ich in die Shownotes und nehme das als direkten Aufhänger für die zweite Einladung. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mega Gaudi gemacht. Ich glaube, wir sollten viel mehr solche Gespräche führen, um das nach draußen für Männer wie mich auch zu kriegen. Und vielen Dank für deine Zeit, liebe Nicole.
Ich danke dir, es hat großen Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
Dankeschön und euch da draußen, Pfirti, eine gute Zeit und schaut echt mal in die Shownotes und ich würde sagen, wie die Nicole gesagt hat, nicht überrennen, aber lasst uns alle offen miteinander umgehen, weil mehr als Mensch sein können wir nicht. Danke, Nicole.
Vielen Dank.
Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gut gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung loswerden möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auch über Kontaktaufnahme, wenn ihr Menschen kennt, die ihr sehr gerne einmal in unserem Podcast hören möchtet. Schaut auch in unsere Shownotes, da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Ebbe im Kopf, deinem Mehr als Demenz Podcast. Let's talk about Demenz.